Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon. Da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland. Bis es brennt.
Meinst du, wir schaffen das noch bis ans Ende, bis an unser Ableben irgendwann eine Folge zu machen, wo wir nicht am Anfang machen?
Ach so.
Das ist schon dieses alte Leute.
Das ist so ein Altherrengeräusch.
Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, was du gerade machst.
So die Füße auf so einen Glastisch legen. Ja. Ne?
Also erstmal, wir müssen erstmal hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder nach diesen 4 Wochen auch zu uns wieder gefunden habt. Ne?
Mutig.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich muss kurz, bevor wir weiter begrüßen, sagen, ich habe eine Freundin aus Frankfurt, die hat zugehört und sagte, sie findet den Podcast toll. Ist natürlich auch echt ekelig, ne, am Anfang selber sich so zu loben. Aber sie sagte mir, sie ist ein Scheidungskind.
Ja.
Und sie konnte das überhaupt nicht gut haben, wenn wir mal so Meinungsverschiedenheiten haben, Differenzen.
Ach, okay.
Ja. Ja, aber eigentlich könnt ihr euch gewiss sein, also klar, es scheppert bestimmt hier oder da mal, vielleicht sogar gleich schon wieder, aber wir finden eigentlich immer wieder zueinander.
Ja, zusammen, also anders oder? Als die Erfahrung bei vielen Scheidungskindern ist es halt bei uns so, wir streiten uns, wir zanken uns, aber wir lieben uns auch. Das ist vielleicht der Unterschied zu den Erfahrungen, die viele Scheidungskinder gemacht haben, wo es aber im Zweifel vielleicht manchmal sogar auch so war, dass es eben sich nicht gestritten wurde und trotzdem ganz viel Hass im Raum war. Ist ja auch toll. Ne? Das ist das Geheimnis einer langjährigen Ehe. Sich sehr viel hassen, aber still. Ne? Ja. Und viel weg sein.
Also erstmal willkommen zur 5. Ausgabe von FF.
FF, genau. Nicht Foo Fighters, sondern Friendly Fire. Und wir sitzen gerade gemütlich in einem Hotelzimmer in Barcelona. Wir haben gerade noch die Fenster geschlossen. Es ist nämlich sehr, sehr laut da draußen. Du liebst es ja genauso wie ich, bei offenem Fenster zu schlafen. Das ist auch der Grund, warum ich auch schon mal ein sehr gutes Hotel, nicht wieder in Anführungsstrichen gewählt habe, weil man die Fenster dort nicht öffnen kann.
Wir reden schon miteinander wie zwei Adelige. Das ist auch der Grund, warum ich ein sehr gutes Hotel dann nicht, sollte ja sagen, was mein einziges Problem ist mit offenen Fenstern schlafen. Ich schlafe auch, wenn draußen minus 10 Grad ist, alles top.
Ja.
Aber ich habe so einen leichten Fledermausrappel, weil ich vor ein paar Jahren mal im Sommer morgens um 5 oder so wach geworden bin, weil mich irgendwas gestreift hatte in meinem Zimmer. Mhm. Ich lag halt nackt auf meinem Bett, so wie man das halt im Sommer macht, wenn es heiß ist, ne? Wie so ein Free Willy auf Matratze und dann dann streifte was und dann bin ich dadurch wach geworden und dann sah ich nur an der Decke, also du bist ja auch im Schlaf, kannst du das alles gar nicht einordnen. Fledermause Lino oben an der Decke komplett und ich natürlich panisch aus meinem Bett rausgesprungen, ne, in den Flur, so.
Ja.
Und dann saß ich da morgens um 5 im Flur, scheiße, was machst du jetzt, ne, so, weil Ich hatte keine Decke, ich hatte mein Sofa, aber meine Bettdecke war noch drin. Und dann bin ich noch einmal reingesprungen, schnell die Bettdecke raus. Und dann war die Fledermaus halt da in meinem Schlafzimmer. Und ich habe jetzt keine Angst gehabt, aber ich bin sehr schreckhaft. Das ist bei mir das
Ding. Das ist einfach das Flatterhafte an der Fledermaus, was einen so ein bisschen.
Ja, und auch, dass ich kenne die überhaupt nicht, ne?
Ja.
Also ich kenne die Eigenschaften nicht, ist das gefährlich, wenn die mich beißt, greift die mich an, ne? Also ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich aber einen Kumpel auch am nächsten Morgen angerufen, weil ich alleine irgendwie nicht da rein wollte, weil ich eben
Bruce
so
Wayne. Und dann,
Rufmord ist so ein Rapper aus Berlin. Rufmord kam dann netterweise vorbei und dann sind, aber die Fledermaus war natürlich weg, weil das Fenster war offen. Und
die hat ja auch andere Sorgen, als jetzt irgendwie bei dir da. Übrigens, ich habe so einen leichten Fledermausrappel, das letzte Mal, dass man den Satz gehört hat, war irgendwo in Wuhan, nachdem einer vor 2 Jahren so eine leckere Suppe gegessen hat und morgens so einen kleinen Schüttelfrost hatte. Und ich habe so einen leichten Fledermausrappel, aber ist egal, ich gehe jetzt erstmal auf die Party mit dem Typen von Webasto. Naja, der Rest ist Geschichte.
Also wir reden jetzt immer, aber glaubst du dran, dass das von da kommt, aus Wuhan?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also gibt ja genügend.
Das ist schon dieser Opportunismus und diese Medienprofessionalität, die du gerade in die Antwort gelegt hast. Du wusstest, ich sehe es an deinen Augen jetzt auch, du wusstest einfach, du hast gerade keinen Bock, darüber zu reden und sagst, keine Ahnung, kann ich jetzt nichts zu sagen. Das ist wie so eine Politikerantwort. Und jetzt hast du mich stumm gestellt.
Nee, ich habe keinen Bock da. Es kommt ja nichts dabei rum. Also es ist ja alles denkbar. Natürlich ist es denkbar, dass da einer
also
eine Fledermaussuppe.
Ja,
wenn du mich fragst, was ich glaube, dann lass mich doch wenigstens noch kurz antworten. Ich kann mir da vorstellen, dass einer entweder eine Fledermaussuppe gefressen hat. Und natürlich ist auch diese Labortheorie vorstellbar, dass sie an irgendwas rumgefummelt haben und dann ist das oben durchs Oberlicht gehüpft und hat gesagt, ich gehe jetzt mal gucken, was hier sonst noch so in der Gegend los ist. Das war mit Anthrax und anderen Sachen, gab es das ja auch.
Ich glaube, da hat jemand auch mit offenem Fenster geschlafen, nur dass die Fledermaus dann rausgeflogen ist.
Also es ist ja alles denkbar. Ja.
Aber ich finde, sind die blind, Fledermäuse, und fliegen nach Ortung?
Ach so, die haben ja
weißt
so.
Weißt du auch nicht, ne?
Nein, die arbeiten die nicht mit Ultraschall irgendwie, dass sie da so über Ultra. Na, blind sind sie nicht. Aber die haben doch irgendwie Ultraschall oder Echolot oder was nicht alles. Auf jeden Fall die haben eine sehr feine Sensorik.
Ja, ja. Sie sehen sehr sympathisch aus. Sehr, sehr. So, wenn man so die sieht, irgendwie, wenn sie da rumhängen und so, ist auf jeden Fall.
Ja, die Kleinen, ne? Aber die haben ja einen ziemlich fiesen Unterbiss. Und dann gibt es auch die Größeren, die Flughunde, die sehen ja wirklich aus wie Ratten, einfach mit Schwingen. Und dann habe ich gestern noch ein Foto gesehen oder ein kleines Video von so einem Flughund, der hing dann kopfüber irgendwo an der Stange. Die sind ja relativ groß, sind ja so marderartig. Und dann hat er auch einen relativ großen Dödel gehabt, muss man auch sagen. Also Penisneid auf eine Fledermaus, das ist das Letzte, was mir noch gefehlt hat.
Was habt ihr bei euch, kommst du aus Kassel? Brauxel und Familie, Bruder, Vater. Wie habt ihr zu Hause das Geschlechtsteil bei euch genannt?
Das war jetzt relativ selten Thema am Tisch.
Nee, aber wenn man muss ja irgendwann.
Pimmel wahrscheinlich, ne? Pimmel.
Nee, wahrscheinlich, aber erinnerst du dich nicht genau? Weil
Dödel.
Zum Beispiel bei meinen Bekannten, bei meinem besten Freund, da hieß das Piedel zum Beispiel.
Piedel.
Ne? Piedel,
ja.
Einfach ja. Wie die Beatles, die
ja.
Piedels.
Ja.
Ne? So Piedel.
Ja.
Und klar, der Klassiker war ja Pimmel, so im Norddeutschen viel am Pimmel gesagt.
Ja.
Und bei uns zu Hause war das halt Schmock, ne?
Ach so, ja, das ist natürlich, das ist bei uns
Schmock.
Nie benutzt worden.
Ja.
Ja.
Also auch schon, kleiner Schmock immer gleich mit dem.
Ja, Schmock kenne ich ja nur so als eine Art Beleidigung, ne? Für eine Person. Ein
Wobei
Schmock.
Es ist gar nicht so eine harte Beleidigung, so, es ist nicht wie so Schwein, du sollst sterben, es ist eher. Ein bisschen Trottel, ja.
Ne? Genau.
Aber du erinnerst.
Spacken, so, ne?
Ja,
Spacken.
Du erinnerst, das ist ja sehr norddeutsch, Spacken, ne? Sag mal, aber du erinnerst dich nicht mehr, wie das bei euch so, weil das ist bei mir eingebrannt. Bei dem Freund hieß es halt Piedel, weil es nirgendwo anders Piedel hieß.
Ja.
Bei uns Schmock.
Nein, ich erinnere das nicht. Also, das wird zwischen, ich meine, das Ruhrgebiet ist ja generell eine Gegend, in der es eine große Sprachvielfalt gibt. Da wird es wahrscheinlich für den Penis 248 verschiedene Begrifflichkeiten gegeben haben. Bimmel, Dödel, ne? Lurhi, also alles.
Wir sind jetzt auf jeden Fall seit ein paar Tagen in Barcelona.
Ja, das ist richtig.
Mir gefällt das ehrlich gesagt überhaupt nicht hier.
Nee?
Null. Ich finde es ehrlich gesagt
stressig.
Grauenvoll.
Ist grau, wirklich grau.
Ja, ich finde es richtig unangenehm, weil alle jahrelang, oh toll, oh, und jetzt du fährst nach Barcelona, ganz tolle Stadt. Nee,
Komisch. Warum ist das so?
Weiß ich nicht. Es ist so, manchmal passt irgendwie eine Kultur oder irgendwas nicht zusammen.
Aber es muss ja irgendetwas geben. Also
ja, vielleicht auch du, ne? Weil du die ganze Zeit da bist.
Ja, aber ich war auch mit dir schon in anderen Städten, wo du dich wohlgefühlt hast. Vielleicht war meine Präsenz dann nicht so stark, dass es das andere nicht überlagern konnte.
Ist jetzt auch nicht redenswert, aber ist irgendwie nicht so mein Vibe hier, auf jeden Fall. Aber ich habe das Hotel hast du wirklich toll gebucht, sehr viel Holz in diesem Hotel. Und ich war nicht sicher, als ich in die Lobby ging. Und dann lief da aber Charles und Eddie, Would I Lie to You? In der Lobby, und da wusste ich, das muss das Hotel von Mickey sein.
Listen to my eyes, can't you see
it? Das war wirklich das Hotel, was du gebucht hattest.
Ja, ja.
Ja, ich verstehe das alles, warum Leute das gut finden, ist irgendwie nicht mein Beat, aber wir hatten ja schon einen schönen Spaziergang am ersten Abend, wo wir ein wirklich tolles Restaurant gefunden haben.
Ja.
Und wo Eckart von Hirschhausen dann um 22:45 abends bei mir angerufen hatte und wir beide uns verwundert anschauten.
Ja, was muss man im Leben verbrochen haben, dass Eckart von Hirschhausen A bei einem Anruf B um 23:15 Uhr? Ne?
Ich kann es dir sagen, der hatte mich mal vor einiger Zeit angerufen und ich hatte ihn dann irgendwann zurück angerufen. Er wollte ein Interview mit mir machen für sein Gesundheitsmagazin.
Ja.
Es geht um Hodenkrebs.
Ja.
Ja. Und dann, und da wollten wir jetzt einen Termin machen. Und ich freue mich schon auf die erste Frage, wenn er mich dann fragen wird, Hodenkrebs, war das schlimm? Und dann würde ich sagen, nein. Also es war schlimm, aber nie so schlimm, wie als du Tears in Heaven von Eric Clapton gecovert hast.
Das ist richtig, ja. Würdest du mich wiedererkennen, wenn wir uns begegnen? Mit dem, ich glaube, Philharmonie-Orchester.
Ist das irgendwie so ein Betäubungsmittel, Philharmin?
Und da
hat er denen das gegeben, der Hirschhausen?
Denke mal, das ist ja, also
warum hat er das denn auf Tasche gehabt?
Es heißt ja immer, das Netz vergisst nichts. Und dieser Song, dieses Cover von Eckart von Hirschhausen ist so missraten, dass selbst das Internet gesagt hat, das muss also aus mir verschwinden.
Man kriegt's nicht mehr.
Es ist verschwunden.
Man findet noch ein anderes Lied, was er im Rahmen dieser Session aufgenommen hat. Aber das ist dann auch wirklich sowas, ne? Das ist, mag ein netter Typ sein, alles so, ne? Aber
ja, der ist ja sehr freundlich.
Wo du sagst, das ist wirklich respektlos.
Ich fand es auch.
Sich mit so einem Orchester, ne, mit Musikern dahinzustellen.
Ja, von unseren Gebührengeldern. Ja, das WDR-Orchester, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Wir finanzieren das ja auch noch. So, da muss ich jetzt auch mal den Finger in die Wunde legen.
Ey, der Finger in die Wunde, das ist auch ein echt übler Spruch.
Und was Hodenkrebs angeht, der Song, also nur, dass man sich das mal vorstellen kann, der Song ist so, also so, das Cover ist so missraten, dass der Körper theoretisch einen dritten Hoden produzieren würde, nur damit er einem sofort wieder abfault. So schrecklich ist das, ja. Aber man kann es ja nicht mehr hören, insofern ist es müßig. Aber wirst du denn jetzt dieses Interview dann auch geben? Ist ja auch immer so for the greater good, dass man dann sagt, ja eigentlich.
Vorausgesetzt, er lädt das wieder hoch, das Video.
Also.
Ja, ich sag hier, pass auf, wir machen das Video, das Interview, aber du musst vorher deinen Song wieder hochladen.
Okay.
Das ist wirklich das Grauenhafteste, was ich je in meinem Leben gehört habe.
Das ist wirklich nicht, sehr, sehr gut gewesen, das muss man sagen.
Und dir gefällt aber Barcelona.
Mir gefällt Barcelona sehr gut. Ich finde es einfach fantastisch, wenn eine Stadt einen Stadtstrand hat. Das finde ich schon mal extrem vorteilhaft. Ich habe ja noch nicht jede Ecke von Barcelona gesehen, deswegen vermag ich das noch nicht abschließend zu beurteilen. Ich würde allerdings sagen, in London, als wir im November da waren, London, wie die Deutschen das sagen.
Friendly Fire, die Reiseausgabe.
London, da haben wir uns, glaube ich, beide wohler gefühlt irgendwie, hat aber auch einen anderen Vibe. Ich finde es aber schön, mir gefällt es. Schon in Ordnung. Ich muss nur ein bisschen, ich kriege so die ganze Zeit so toxische Buffet-Vibes von Niki, die ja auch hier bei ist. Und sie ist so gerade wenn es an die Buffet-Situation geht, dann ist sie so meine Jada Pinkett Smith. Also ich bin ihr Will Smith, den sie dazu treibt, Dinge zu tun, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel Dinge vom Buffet so abzuräumen, wie sie eine Einzelperson gar nicht essen kann, damit sie die dann in ihre Tasche stecken kann oder so. Also sie verleitet mich mit ihrer toxischen Weiblichkeit, verleitet sie mich dazu, Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht will und die auch den rechtlichen Rahmen sprengen. Aber sie greift mir dann an das Handgelenk und drängt mich
eigentlich
dazu.
Eigentlich so ein Jada Will Smith Verhältnis mittlerweile, was
so
ihr habt.
Ja.
Ich freue mich auch auf die nächste Verleihung,
ja,
wo du vielleicht einen Preis bekommst.
Was soll das denn sein?
Und in der ersten Reihe sitzen mit ihr. Ja. Und naja, ich bin gespannt, wer das moderieren wird.
Von mir seid ihr nicht zu erwarten, aber sie, also schon erstaunlich, was sie dann. Also sie sagte, dann packt sie mir so ans Handgelenk, übt Druck aufs Handgelenk aus, du nimmst jetzt noch zwei von den dunklen Muffins mit. Du nimmst sie jetzt. Nein, ich esse sie doch gar nicht. Du packst das jetzt ein. Also ich fühle mich da wirklich auf eine unangenehme Art und Weise bedrängt, aber das ist halt eben auch so eine Art Einzelschicksal, muss man auch dazu sagen.
Du hattest am Anfang gesagt, dass wir uns eigentlich lieben, ne? So ja. Am Anfang. Was bedeutet für dich Liebe?
Oh, du willst es aber jetzt gleich mal, willst du jetzt?
Nee, ich wollte es vorhin fragen, aber ich dachte, es ein bisschen, dann hättest du wieder rumgemäkelt. Da muss das jetzt hier am Anfang sein, deswegen dachte ich, psychologisch manipuliere ich dich, lasse da so ein paar oberflächliche Frühstücksgeschichten nicht mal erzählen und dann komme ich, nee, ich habe mich das, weil du sagst, dass so, ja, Liebe, wir lieben uns ja. Was ist für dich Liebe? Wie liebst du? Was hat Liebe für eine Bedeutung für dich? Ich kann, während du nachdenkst, nochmal sagen, wir haben einen Werbepartner in dieser Ausgabe, das ist Gazprom. Gazprom? Nein.
Ich liebe Gazprom.
Nein.
Okay. Denn Heizen ist Liebe. Ne?
Nein, ist natürlich ein anderer Werbepartner, den wir am Anfang genannt haben.
Naja, ist ja schwer zu sagen. Also Liebe im Sinne von Freundschaft, Liebe im Sinne einer partnerschaftlichen Liebe, Liebe im Sinne
Familie.
Familie, es gibt ja ganz viele verschiedene Ebenen aber von Liebe.
Die gehen wir mal durch.
Naja, Liebe würde ich für mich zunächst einmal so definieren, dass ich für die Person, die ich liebe, das bereit bin aufzugeben, was mir am meisten etwas bedeutet, und das ist meine Ruhe. Denn wenn ich eines wirklich am allermeisten schätze, dann ist es, meine Ruhe zu haben.
Das glaube ich dir, sorry, dass ich da direkt eingrätsche, das glaube ich dir nicht. Weil ich ertappe ist auch scheiße, ja. So der Polizist in mir.
Ja, mach aber, ruhig.
Aber ich sehe schon oft bei dir, wo du könntest wirklich Ruhe haben und dann machst du irgendwie noch was für den und für den, was ja sehr nett ist auf einer Seite.
Das heißt ja nicht trotzdem, dass ich nicht gerne meine Ruhe hätte.
Aber wo ich dann denke, ja, wenn du sie wirklich gerne hättest, dann würdest du auch ein bisschen mehr da mal für dich Platz schaffen.
Ja, aber teilweise ist es ja auch mein Beruf. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Aber sagst du selber, teilweise.
Das gerät bei Freiberuflern ja manchmal so ein bisschen aus dem Fokus, dass wir halt eben nicht nur den ganzen Tag im Hotel rumsitzen, sondern dass wir an Dienstagen, Mittwoch oder Donnerstags ja auch einfach arbeiten müssen. Das ist ja nicht einer tiefen Sehnsucht nach Tätigkeit geschuldet, sondern das ist ja dann mitunter ja auch der Job. Ist ja schön, dass du da sorgenvoll drauf blickst, aber es ist ja halt auch mein Beruf. Was soll ich denn machen?
Okay, du sagst, also Freundschaft ist für dich, wenn du ein Stück deiner Ruhe abgibst. Wobei
das
du
ist ja
auch
nicht
mit
Freundschaft. Wir haben ja jetzt gerade von Liebe als
Liebe, Entschuldigung,
als größtmögliche
Liebe
Form der Zuneigung.
Entschuldigung, genau.
Also als größtmögliche Form der Zuneigung gesprochen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel im Falle von dir, aus meiner persönlichen Warte gesprochen, ist es so: Ich würde mich nur mit den allerwenigsten Menschen auf der Welt überhaupt in die Situation begeben, mit denen gemeinsam zu verreisen, weil eine Reise, die ich alleine mache oder die ich mit Niki mache, weil wir zu zweit so eine Art von Einheit bilden, dass ich dann ja trotzdem ganz bei mir selbst bin, im besten Sinne. Das würde ich ja niemals freiwillig aufgeben für eine Person, die mir auch nur im geringsten Mühe bereitet, weil ich ein Gespräch am Laufen halten muss, weil ich mit der in irgendeiner Art und Weise eine emotionale Verbindung aufbauen muss, die mich abhält von den Sachen, die mir am meisten Freude machen, nämlich spazieren gehen oder ein Buch lesen. In Ruhe. Also muss da ja irgendeine Form der besonderen Zuneigung da sein, dass man sich dieser Person gerne ausliefert, weil es, wenn man das tut, zu etwas Schönerem führt, weil man sich schön unterhält oder weil man sich gegenseitig Wärme gibt, Zuneigung, Freundschaft, all dieses. Und das gilt für dich wie nur für ganz andere, also ganz wenige Personen überhaupt, mit denen ich halt eben nicht verwandtschaftlich verbunden bin oder durch eine Liebesbeziehung.
Mittlerweile fühlt es sich aber schon an wie eine Mischung aus beiden, oder?
Du bist im Grunde genommen, du bist der komische Onkel, den ich nie hatte. Ja,
ja, du hattest einen komischen,
ja, ich hatte
Onkel,
einen komischen
muss man
Onkel,
dazu sagen.
Ja.
Aber an den erinnere ich
du
dich.
Du bist der komische
auch
Onkel, den ich zu früh verloren habe. Ja, vielleicht
ja
ist
und
es
den
das.
Du dann vielleicht wiedergefunden
ja,
hast.
Vielleicht bist du die Reinkarnation meines verstorbenen. Ja, das ist Onkel Franz. Oh, das ist ein anderer Onkel.
Aber nochmal, sorry, dass ich da nochmal so nachfrage.
Ja.
Das klingt alles so theoretisch ganz plausibel, aber was ist dieses Gefühl der Liebe? Was ist für dich das, dieses,
kannst naja, du das Gefühl, in Worte fassen? Das Gefühl der Liebe und das
ist jetzt ein bisschen doof, weil ich das Beispiel nehme, wobei du hast mich hier auch reingebracht.
Also wenn
ich wollte mich hier eigentlich außen vor lassen,
also
um ehrlich
vieles,
zu sein.
Vieles ist ja sowieso, theoretisieren, da Gefühl ja nun mal auf der Gefühlsebene abläuft und ich bin nicht Max Gesinger und ich bin auch nicht Dirk von Lotso. Es ist ja nicht meine Aufgabe, das jetzt in Gedichtform irgendwie aufzuschreiben, wie sich Liebe anfühlt. Was Liebe für eine Kraft, Liebe und Sehnsucht hat, das weißt du natürlich spätestens, wenn du mal einen Scheidungsprozess durchlaufen hast, sprich du die Bereitschaft zeigst, alles Bisherige komplett auf den Kopf zu stellen und in die Tonne zu treten und einer zumindest subjektiv empfundenen, ungewissen Zukunft entgegenzugehen, nur aus Liebe.
Aber wo ich hin will, ist manchmal, also ich empfinde zum Beispiel in Deutschland, dass Liebe und Deutschland nicht so richtig zusammengehen.
Aber das ist ja sehr generalisiert.
Ja, ich will ja gerade anfangen, drüber so eben das nicht nur, das ertappe ich oder wieder, ich hasse das Wort ertappen. Ich sehe das oft, wenn du, ob das jetzt Prenzlauer Berg oder irgendwo ist, du siehst manchmal, wie die Eltern mit ihren Kindern umgehen, wie die mit denen reden, wie die mit denen sind, ne? Auch ich sehe selten Umarmungen, Küsse, dies und das, das ist alles sehr mechanisch, auch wenn Leute älter werden, wenn sie ihre Eltern am Vornamen nennen und nicht, weil ich finde eben, dass Mama oder Papa, hatten wir glaube ich schon mal, so eine verbale Umarmung eigentlich ist. Ne? Und dann sehe ich irgendwie bei mir in Berlin Mitte auf dem Spielplatz diese, sage ich mal, weißen Kinder und da sind aber diese brasilianischen Kindergärtnerinnen. Ne? Und ich sehe, also die Liebe, wie liebevoll die sind zu diesen Kindern.
Absolut.
Also wo ich das Gefühl, ey, die Liebe kommt sogar, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, ja, und ich sehe, wie liebevoll die mit diesen Kindern umgehen. Und das ist eine andere Liebe von diesen Frauen, die ich da sehe, die ich sehe oder spüre. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber im Kern dieses, so, auch ich sehe das manchmal, wenn Vater, Sohn sich begrüßen und wenn sie sich die Hand geben, wo ich denke, sag mal, was ist das? Und deswegen will ich nur sagen, dass ich glaube, dieses grundsätzlich dieses Ding Liebe ist so in Deutschland, da sind auch Haken drin, irgendwo wieder Haken und so oft. Es ist meine Wahrnehmung, es ist nur das, was ich wahrnehme. Das heißt nicht, dass es so ist, vielleicht sehe ich das total falsch. Deswegen finde ich der Begriff Liebe und wie zeigt man das, finde ich irgendwie.
Ja, also es ist, glaube ich,
ein großes Thema.
Also zum einen ist es vermutlich auch eine geografische Angelegenheit, dass Liebe in Deutschland anders ausgelebt wird als in Italien oder von mir aus halt eben auch in, weil du es ja gerade gesagt hast, Südamerika. Das stimmt. Dann ist es aber auch eine Generationenfrage. Also ich als Vater wasche ja die Generation meines Vaters oder meines Großvaters ja im Laufe der Jahre halt eben auch raus. Also auch da findet
das
ja ein Prozess statt. Naja, also du, mein Vater ist ja nun mal das Kind seines Vaters, genauso wie ich das Kind meines Vaters bin. Und der Umgang mit Kindern war von Generation zu Generation natürlich noch völlig anders. Also mein Vater ist von seinem Vater auch nochmal anders behandelt worden, als ich das mit meiner Tochter tue. Also diese gewisse Form der des Kühlseins, ich will nicht von Kälte sprechen, weil das passt nicht, aber so eher so eine Art verbeamtete Zuneigung, das ist natürlich nochmal ganz anders, als ich mit meiner Tochter umgehe, wo es eben diese Berührung und die Umarmung gibt und das Küssen und das auf den Schoß nehmen und dieses, sag mal, diese anlasslose Zuneigung, wie es sie bei uns gibt, ohne dass man dazwischen Geburtstag haben muss oder es muss Weihnachten sein, sondern dass man halt eben sagt, jetzt komm mal her und so. Das geht von Generation zu Generation, wird das halt auch emotionaler. Zumindest ist das meine Erfahrung. Also die Generation der heute 40-Jährigen ist anders als die Generation davor. Und ich glaube, dass Eltern, die jetzt vielleicht noch eine Generation jünger sind als ich, mit ihren Kindern womöglich auch nochmal ganz anders umgehen und vielleicht auch liebevoller sind, weil sie es bei ihren Eltern noch gesehen haben, dass es noch viel zu statisch war und hölzern.
Von wem hast du denn die meiste Liebe in deinem Leben bekommen? Von welcher Person? Wenn es da eine Person gibt, wo du jetzt sagen müsstest, hey, bei der hast du das überhaupt, was Liebe bedeutet, was Liebe ist, das irgendwie am meisten stattgefunden in dem Umfeld?
Ja, das, also bei mir hat sich das ja auf mehrere Schultern verteilt, aber ich würde schon sagen, dass das meine Mama gewesen ist, weil ich halt sehr früh, also mir hat es ja eh nie an Liebe gemangelt, also auch mein Vater hat mich nie daran zweifeln lassen, dass er mich liebt, beziehungsweise er hat es mir halt auch gesagt. Das ist ja, spielt ja auch schon mal eine ganz große Rolle im Leben eines Kindes, dass du diese Zuneigung im besten Falle spürst und möglicherweise sogar auch gesagt bekommst. Bei meiner Mama ist es eh klar irgendwie, weil wir halt eben auch die übliche oder die wünschenswerte Mutter-Kind-Zärtlichkeit hatten, plus wir einfach auch ganz viel uns immer unterhalten haben. Also es spielt für ein Kind ja auch eine ganz große Rolle, dass man sich mit dir unterhält, dass du über deine Gefühle sprichst, dass man über Dinge spricht, die man möglicherweise auch nicht darf, also dass du in ganz regem Austausch stehst. Und da ja ich aus einem Mehrgenerationenhaushalt komme, war natürlich mein Opa, also der Vater meiner Mutter, und meine Oma, die Mutter meiner Mutter, halt eben auch eine ganz prägende Figur, weil die halt immer auch zu Hause waren, vor allen Dingen meine Oma. Insofern ist sie natürlich auch ganz, ganz wichtig als eine Art zweite Mutter. Deswegen, es hat nie an Liebe und Zuneigung gemangelt, was mir im Nachhinein natürlich sehr hilft. Denn wenn du als Kind so viel Zuneigung und Liebe erfährst, dann macht dich das ja ziemlich selbstbewusst für den Rest des Lebens. Und darauf kannst du auch zurückgreifen, wenn du Mitte 40 bist, auf das, was mit 4 oder 5 gewesen ist. Und umgekehrt halt eben auch.
Ja, das klingt alles sehr nachvollziehbar. Ich komme auch drauf, weil ich hatte mal einen Text vor einiger Zeit geschrieben, mit dem warst du nicht einverstanden. Und da habe ich nämlich, da ging es drum, dass ich gesagt habe, dass das Leben, dass es keinen Sinn gibt, ne? Mhm. Und dass das Leben eigentlich nur eine permanente Ablenkung ist. Also alles, was wir machen, die Arbeit, dies, das, Konzerte, dass es eine permanente Ablenkung ist. Und dann war eben die Frage, wovon lenkt man ab? Mhm. Und viele würden sagen, ja, das ist ja, also die banale, direkte Antwort von vielen wäre der Tod, ne? Alle lenken vom Tod ab.
Die Sterblichkeit.
Und, ja. Genau. Und meine Theorie ist aber, dass es eine Ablenkung ist, also wie gesagt, das denke nur ich, ne? Ich weiß nicht, ob es noch jemand anders denkt, von der Liebe, weil viele Menschen eben nicht in der Lage sind zu lieben, sich vielleicht auch genieren, vor dem Zustand Gefühle zu zeigen, kennt man jetzt, um so break it down, so ganz banal, Männer, wenn die weinen müssen, die das so wirklich mit aller Hulk-Kraft unterdrücken.
Ja.
Ne?
Was übrigens auch anders geworden ist. Also das Weinen auch von Männern in der Öffentlichkeit auch ist anders, es wird anders rezipiert.
Woran machst du das jetzt fest?
Das mache ich daran fest, weil ich gerade eben noch war gerade noch zu Gast in einem Podcast, da war jemand auch so gerührt von etwas und hat auch einfach öffentlich geweint im Beisein anderer, weil ihn das so berührt hat. Es gibt
Ist das ein Podcast, den man irgendwo vielleicht nachhören kann?
Den kann man sich noch später anhören, ja genau. Okay. Genau. Und es war so eine Art Videokonferenz als Grund, da hat auch jemand einfach geweint, hat sich gerührt gezeigt von etwas. Männer, die in der Öffentlichkeit weinen, das hast du klar jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg
sagen,
natürlich.
Darfst du sagen, ich würde vermuten,
das war ein Politikteil der Zeit. Nee, das Thema war nicht Krieg. Das Thema war ziemlich genau das Gegenteil von Krieg. Es war die Gerührtheit über die Zuneigung von Kollegen und Kolleginnen, weil er in seinem Job aufhört und sie haben ihm quasi einen schönen Abschied bereitet.
Okay.
So, das Thema Krieg, klar, also mehr Anlass zum Weinen kann es kaum geben als das. Aber nochmal zurück zu dir, du hattest gerade gesagt, die Ablenkung von der Liebe.
Genau, dass eine Ablenkung ist vor oft auch Gefühlen und von der Liebe. Das ist meine Theorie. Mhm. Und du sagtest aber, du bist damit nicht einverstanden.
Ja, ich bin damit insofern nicht einverstanden, als ich glaube, dass es weniger eine Ablenkung von der Liebe ist. Denn geliebt zu werden ist ja das erstrebenswerteste Gefühl von Lebewesen, die eine Seele haben, die denken und fühlen. Weil es ein Gefühl ist, Liebe, das ja sofern von dem ist, was Lebewesen sonst machen, nämlich fressen, scheißen und ficken zur Weitergabe der eigenen DNA. Die Liebe ist ja ein eigentlich fast schon unnatürliches Gefühl, wenn man sich so den Rest der Tierwelt und Pflanzenwelt anguckt. Ich glaube, wenn man dem etwas entnehmen kann, dann ist es eher die Ablenkung von der Unerfüllbarkeit der Liebe. Dann finde ich, dann würde ich auch zustimmen. Man lenkt sich von der Unerfüllbarkeit der Liebe ab, weil man A, Angst hat davor, sich zu öffnen, denn wer sein Herz öffnet, der riskiert natürlich auch die schlimmste Verletzung. Also ja. Du machst es auf wie so eine Reuse und willst Liebe einfangen, aber zusätzlich zu der Liebe kommt dann auch eine ganze Menge Plastikmüll mit und all das, was du gar nicht in der Reuse haben willst. Und dazwischen ist möglicherweise nicht mal Liebe, die sich verfangen hat. Auf der anderen Seite ist es aber möglicherweise auch schon ein Schutz, eine Vermeidung dessen, was man schon zu häufig versucht und nicht erlangt hat, nämlich die Liebe, dass man sich irgendwann davon ablenkt, dass die Liebe zumindest individuell unerfüllbar scheint und deswegen lenkt man sich lieber ab mit Netflix oder man scrollt durchs Internet, geht auf Twitter und postet gehässige Sachen, weil man hofft, dass sich möglichst viele Menschen genauso miserabel fühlen wie man selbst, weil man selber ja keine Liebe empfangen hat und auch nicht daran glaubt, dass es andere können und anderen es möglicherweise kaputt machen wollen. Also es gibt viele Ablenkungen von dem, was man selber nicht hinbekommt. Und das glaube ich schon. Und da bieten natürlich Großstädte eine Menge Angebote für das, um sich abzulenken. Und Tinder mag möglicherweise ja auch eine Ablenkung sein, dass man zumindest über Sex vielleicht die kleine flüchtige Schwester der Zuneigung bekommt, nämlich eine ganz kurze Zuwendung im sexuellen Sinne. Möglicherweise. Ist ja auch ein schwieriges Thema. Und da sind wir, der Brückenschlag zur Kindheit ist insofern natürlich auch wieder gegeben, wenn du schon frühzeitig in deinem Leben erfahren musstest, dass du nicht liebenswert bist. A, weil du zu wenig Zuneigung bekommen hast, keine. Oder B, man dir sogar gesagt hat, dass du nicht liebenswert bist. Wie soll es dir als Erwachsener gelingen, diese Zuneigung zu geben oder sie unkritisch zu erfahren? Also wenn du Zeit deines Lebens, zumindest als Kind, gelernt hast, du bist nicht liebenswert, du bist nicht gut genug. Wie willst du dem trauen, wenn eine Person dir aufrichtig, offen und ehrlich gegenübertritt und dir sagt, ich mag dich, ich finde dich toll? Du würdest es doch nie glauben.
Genau, das ist interessant, weil bei mir, also ich versuche das mal so kurz einzufangen, war es so, also ich hätte mein Vater war ja sehr alt, als er mich bekam, der war 50, das heißt, mein Vater war eher immer wie so ein Opa, ne? Der war so ein, aber ein ganz liebevoller, herzlicher, auch gütiger Mensch. Mhm. Ich finde, Güte ist auch eine sehr, total, sehr besondere und sehr wichtige Eigenschaft, ne? Weil ich habe vor kurzer Zeit mit einer sehr engen Freundin ein Gespräch gehabt und da haben wir auch über Partnerschaften gesprochen und was man so gut findet am Partner. Ja. Und dann sagte sie einfach zu mir, mein Partner ist der gütigste Mensch, den ich kenne.
Ja.
Und das ist für mich das ist das A und O, dass er so gütig ist. Und das konnte ich so gut nachvollziehen, ne? Weil das so. Aber
nochmal klingt zurück, so old-fashioned, ist aber eine ganz tolle Eigenschaft.
Ja. Und das habe ich jetzt so weg, aber ich empfinde es gerade sehr schwer, mich zu konzentrieren. Auf jeden Fall, dann ist es so, dass, mein Vater war so der liebenswert, ich konnte zu dem mit allem kommen, auch wenn ein blauer Brief von der Schule kam, meine Mutter gerade nicht da war, hat er mir das gezeigt, in den Müll geworfen. Also wir,
so eine Art Partner in Crime.
Ja, der war so, wir waren so ein Ding. Und meine Mutter war einfach, die kam halt aus der UdSSR, ne, und die hatte irgendwie andere Methoden. Mir hat es an nichts gemangelt, was jetzt so Sachen angeht, Klamotten, dies und das und jenes, aber es ist ich habe irgendwie immer wieder auch vermittelt bekommen von meiner Mutter, ne, dass was ich denke, was ich fühle, dass das irgendwie, das ist alles scheißegal, dass sie mir ihre Sicht der Dinge schon sehr früh als Kind übergedingst hat, ne? Und oft war es einfach so auch bei bestimmten Sachen, und das war glaube ich so ein extremes Ding, und das hat mich da war ich auf Norderney mit meinem Freund, wo früher zu Hause mal Piedel gesagt wurde, das werde ich nie vergessen, da waren wir auf Norderney, das war nur so eine Geschichte, und ich glaube eben, weil ich von zu Hause auch so diese weibliche Liebe, die Wärme einer Frau mir irgendwie fehlte, war das so was ich auch immer so gesucht habe früher, ne? Ja. Also so, wo ich auch, und dann war ich auf Norderney und da war da so eine Kirmes, ne? Da war ich 13 und da bin ich mit meinem Freund Roland, ja, sind wir dann da auf die Kirmes und so, und da war da irgendwie am Autoscooter standen wir da rum und da war ein ganz hübsches Mädchen, ne, blond, irgendwie süß und so, und irgendwie kamen wir irgendwie ins Gespräch und so, und irgendwie fanden wir uns dann gut, und dann war man so, da war ja jeden Tag sind wir zur Kirmes, hat man so Händchen gehalten, so mit 13 halt, ne, und irgendwie habe ich mich in die verliebt, die kam bei Münster, das ja, war so die Ecke. Und dann war es so, dass ich die mochte und so, und dann mussten wir irgendwann wieder am Strand sein bei der Mutter von meinem Freund, und ich mochte die, und dann mit 13 habe ich sie hinten auf meinen Gepäckträger, und dann kamen wir da am Strand an und ich kam da so mit ihr Hand in Hand an, und dann fragte die Mutter auch, wer ist das? Ich so, das ist meine Freundin. Ja, die bringst du aber sofort mal wieder zurück zu Kirmes. Und ich so, okay, dann muss ich zurück. Und ja, das war noch nicht so schlimm, ne? Das war auch,
war auch schon
nicht cool, ja, aber was schlimm war, dann war so der, das war auch ein Zufall, dann war der Tag, wo sie wegfuhr, früher als ich, von Norderney, ich war ja 13, und sie fuhr weg und mit derselben Fähre kam meine Mutter. Ich weiß nicht mehr warum, die kam dann auch ein paar
Tage. Toller Tausch.
Ja. also wirklich, also mal, sie fuhr quasi mit der Fähre weg, mit der meine Mutter kam, und dann
Herzblatt aus der Hölle.
Ja, nee, und dann kam meine Mutter und dann war die weg und ich hatte richtig geweint, ne, als sie wegfuhr. Nicht weil meine Mutter, also man hätte es auch anders deuten können, aber ich habe wirklich geweint, ich hatte richtig Liebeskummer, und ich erinnere mich, wie sowohl die Mutter von meinem Freund, aber noch schlimmer, meine Mutter mich den ganzen Tag ausgelacht hat. Und ich war wirklich wie ein trauriger Hund, also ich war 13, ne?
Naja,
weil ich
das erste Mal
so eine starke total, Liebeserfahrung, absolut, ja, so eben diese Liebe bekommen, und das war so schlimm, und dass dann die eigene Mutter sich den ganzen Tag drüber lustig so gemacht hat, so hier der Waschlappen wieder und so. Und das war wirklich, genau, und ich habe dann, ja, also brauche ich jetzt auch, ja, traurig, nicht mal einen Psychologen das so, für,
nein,
ne?
Ja,
aber das so zu dem Thema Liebe, ich habe das natürlich gesucht, in Papenburg bei den Frauen nicht so gefunden, weil ich irgendwie auch anders aufgewachsen bin und irgendwie passte da vieles nicht mit den Landmädchen und mir. Ich kann dir nicht sagen, warum, es war einfach so, keine Ahnung, vielleicht fehlte da irgendwas für mich, auf jeden Fall, ja, und das war, glaube ich, der Grund dann auch, anders. Ich wohnte ja in der Nähe zu Groningen, ne? Also in Holland, das war ja 40, und das war dann, als wir 16, 17, 18 waren, dann war das Ding, ne? Jemand hatte einen Führerschein, man ist da rübergefahren, der Klassiker war, kiffen, bis der Arzt kommt, Schokomel trinken, Fla, Febo, Automaten essen, und dann sind viele rüber in die Nuttenstraße, haben sich da noch einen blasen lassen, ne? Und ich stand immer draußen, ne? Ich habe immer draußen gewartet, weil es war irgendwie, obwohl meine Mutter nie zu mir gesagt, die hat nie gesagt, du darfst niemals zu einer Nutte gehen, aber es war so, es gibt so ein paar Sachen, ne? Nimm keine Drogen irgendwie, ne? Man geht nicht zu Prostituierten.
Das hatte
so.
Meine Mutter musste mir das auch nicht sagen, ich hätte es trotzdem auch nicht gemacht. Also es gab auch bei uns nicht, dass, also mit den Drogen nehmen, das war schon, wurde auch schon formuliert, aber dieses, du gehst nicht in den Puff, das war jetzt, glaube ich, dieser Satz ist nie gefallen, es war trotzdem klar, dass man das nicht macht.
So. Aber irgendwann, ne, und das war wirklich 2 Jahre, und ich erinnere mich immer wie alle Olli wieder, ne, und ich stand echt draußen die ganze Zeit in dieser Kälte manchmal.
Wie so ein Hund vorm Supermarkt, ne?
Ja, ja, und irgendwann war da dann so eine, weiß nicht, Studentin, ich werde diesen Tag, da war ich, weiß nicht, 18 oder so, und dann dachte ich, ey, ich probiere das jetzt mal aus. Also ich dachte wirklich, ich probiere das aus. Und das Interessante an allem war danach, ich erinnere mich nicht mal, das ging ganz schnell, wie es war, aber was ich gerne mochte, war diese Illusion, die mir da verkauft wurde, diese Wärme. Du kamst da rein, die war super freundlich. Das war einfach diese Erfahrung, also dieser, das hört sich jetzt blöd an, ich will jetzt, ne, aber dieses, was ich eben mit Weiblichkeit und so nicht so viel in Verbindung gebracht hatte. Und keine Ahnung.
Ja, es ist halt auch eine Art von Illusion, also sind eine Art Illusionisten, nur das ist halt auf einer ganz anderen Ebene.
Also du weißt, wie der Trick eigentlich funktioniert.
Ja, ja, ja.
Also
ja, ja.
Bei David Copperfield weiß man nur, wie hat er das, aber du weißt genau, wie ist jetzt dieses Ding.
Ja, aber das ist wirklich, also das, was du beschrieben hast, das ist ja seitens deiner Mutter, das geht ja schon klar Richtung Sadismus. Also das ist ja schon relativ offen ausgelebter Sadismus, Menschen vorzuführen, Menschen bloßzustellen und dann auch noch im Zweifel die eigenen Schutzbefohlenen, überdies in einem so fragilen Alter, pubertierend, ist ja auch nochmal eine ganz andere Lebensphase, in der sowieso nichts mehr sicher ist. Alles wird plötzlich auf den Kopf gestellt. Das Ende der Kindheit und dann das. Also das ist schon hart. Die Frage ist nur, hat deine Mutter selber in ihrem Elternhaus sehr viel Dominanz erfahren? Und gibt es dann, also versucht die eigene Hilflosigkeit als Kind dadurch zu überwinden, dass sie dann in der Familie, die sie selber aufgebaut hat, endlich die dominante Figur ist, die mit der eigenen Geschichte aufräumt? Ist das so gewesen? Weißt du das?
Weiß ich nicht.
Hast du nie gefragt, wie sie aufgewachsen ist?
Ich hab mich irgendwie nie so richtig...
Weil das würde mich ja interessieren, ja, wie jemand dann so geworden ist, so hart, so dominant, auch so grausam in gewisser Hinsicht.
Ja gut, das kann ich jetzt natürlich, ich will jetzt nicht, ich kann das, ist zu komplex.
Aber du verstehst, was ich meine.
Privat,
ne? Ja.
Um das jetzt so zu vertiefen, aber es ging so um ein, zwei kleine, aber klar, als Kind ist das unangenehm.
Und war dein Vater aufgrund seines Alters,
der
aufgrund
ist mit in den Puff gekommen, nein, ja. der hatte dasselbe Gefühl wie ich.
Ist der aufgrund seines Alters und aufgrund seiner eher Großvaterrolle ein zu schwacher Gegenpart zu deiner Mutter gewesen?
Das waren einfach, ja, er war einfach, ich meine, der hat ja den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber nicht aktiv, sondern passiv, ja. Also er war in Gefangenschaft und der wollte einfach nach dem Zweiten Weltkrieg, der war auch sehr geschwächt, ne, von allem auch, ne, das kann man glaube ich gar nicht alles so erklären, der war eher jemand, der einfach Frieden wollte und sehr ruhig war, der war überhaupt nicht dominant. Nee.
Ja.
So, es war eher so, die Rolle war eher eben so, wie du beschreibst, ja.
Wo wir gerade bei der Kirmes waren, und beim Thema Vater. Ich hatte wirklich meinen würdevollsten Moment die Tage. Da war ich mit meiner Tochter, waren wir schön auf dem Dom. Wir wohnen ja unweit des Hamburger Doms und ist ja völlig klar, wenn ein Dom aufgebaut ist, diese riesige Kirmes in Hamburg, da gehe ich natürlich mit der Kleinen darüber. Was schon mal bedeutet, dass du schon mal rund 20 Euro in den Greifarmautomaten steckst für nix. Das geht ja rasend schnell.
Aber ganz kurz zu diesem Greifarm,
ja,
ne?
Ja.
Das muss man auch sagen, kannst die Geschichte gerne. Das ist echt. Das greift ja, das ist ja wie wenn jemand dir einen Handjob gibt, der keine Muskeln hat, ne?
Ja.
Also so ist dieser, ja, Arm, der ist ja so ausgelegt, diese Sachen sind ja viel zu schwer,
ja,
um die rauszuziehen, ne? Das ist, man ist auch so wütend, weil man es ja eigentlich schafft, du weißt, ich schaffe es.
Eigentlich ja.
Wenn jetzt eben da Muskeln wären, genau, wenn das stärker wäre, dann würdest du da 10 Ratten rausholen oder Bärchen, ne?
Ja, das ist tatsächlich wirklich so ein bisschen, als würdest du Joe Biden die Hand geben, ne? Und,
oder jemandem, wo die Uhr dann weg ist, ne?
Ja, oder? Stimmt. Als würdest du dem Vater. Ja,
nehmen wir jetzt aber niemanden, den,
ja,
wir einsetzen.
Genau. So, einfach den uralten Trickbetrüger eurer Wahl da einbauen an der Stelle. Und es gibt so zwei, also ich bin natürlich dann mit ihr überall durchgegangen, in jedes Quatsch, so Spiegelkabinett, der ganze Scheiß, ich mache das ja auch alles mit und albere dann auch so rum, dass meine Tochter Spaß hat, dass die dann zu mir sagt, Papa, jetzt hör auf. Und dann war ich mit ihr halt eben auch da, wo es die Greifautomaten gibt, dann gibt es so einen riesigen Automaten, das ist ein riesiger Teddybär, der ist so 1,20 Meter groß und da macht man es nur so, man muss so eine Art Schere führen.
Man muss ihm die Augen ausschießen.
Ja, schön wär's. Man muss eine Art Schere führen und da, wo die Schere dann schneiden soll, da drückt man einmal auf den Knopf. Und da musst du schon mal 10 Euro investieren für ein Spiel. Und da habe ich 2 Spiele gemacht, waren direkt 15 Euro weg. Hat natürlich nicht funktioniert.
Wenn eins 10 kostet?
Ja, nee, nein, du hast dann 3 Versuche,
ah, okay,
für einen Zehner. Und dann hast du nochmal einen Versuch für einen Fünfer. Natürlich direkt erstmal 15 Euro reingeballert. Ist natürlich nichts passiert. Und dann, ja, bin ich zum Greifarmautomaten gegangen. Und da gibt es ja diese sogenannten Glubschi-Tiere. Das sind so Stofftiere, die haben sehr große Augen, als hätten die irgendwie gerade LSD
diese
genommen.
Nee, eher so traurige Augen. Nee, ne?
Nee. Ja, doch, so ja, Kindchenschema.
Ich finde, die sehen eher traurig aus.
Ja, die haben eigentlich eher Augen wie Niki.
So, ich finde eher
vier
die
Tüten
Größe von Niki und den Ausdruck von meinem Hund Arthur und Maxim Biller.
Ja, möglicherweise. Na, auf jeden Fall war ich dann an dem Greifarmautomaten, ja, und Pippa war mit ihrer Mutter schon auf dem Dom, ja, und da hat nichts geklappt. Was mache ich? Schmeiß Geld in den Greifarmautomaten. Zack, direkt so ein Glubschi-Chihuahua rausgezogen. Und ich muss zugeben, diese Heldenrolle, also das hat mir schon ganz gut auch gefallen. Die Kleine natürlich total begeistert, der Papa hat es geschafft.
Aber nochmal zu mal, mein Vater, ne, weißt du, was der war? Der war ein Glücksschwein. Mein Vater, der hatte so ein Ding, egal wo der, das war am Ende so, dass sie, also es gab immer den Handwerkerball, Ball für Handel, Handwerk und Gewerbe, ne, in Papenburg, in der Stadthalle und so, Tombola, weil dann eher erster Gewinn Autos oder eine Schiffreise und in Osnabrück gab es den Presseball, ne, und irgendwie waren meine Eltern da immer Osnabrück. Und meine Eltern haben ohne Witz innerhalb von 10 Jahren, ja, mein Vater hat 4 oder 5 Hauptpreise gewonnen in 10 Jahren. Also 2 Autos, 2 Reisen.
Wirklich?
Und es war wirklich so.
Als hätte das Schicksal ihn für Dinge entlohnen wollen.
Genau, und es war dann so, dass das auch so wirklich so, so meiner Mutter war das unangenehm. Und mein Vater, der hat immer Angst, der will nie im Mittelpunkt, hatte er, er ist ja verstorben, er hatte Angst, auf die Bühne zu gehen, da musste meine Mutter da immer auf die Bühne hin.
Achso, ja, wirklich,
und dann,
doch.
Und dann waren wir noch mehr verhasst, ne? Ja. Weil wir dieses Geschäft hatten und dann gewinnen die auch immer, weil mein Vater liebte Spielen. Ja. Und dann war das mal, ich war verliebt, hatte eine Freundin in Aschendorf bei Papenburg und da habe ich ganz viele Lose gekauft, weil ich wollte diesen riesigen Löwen da. Es gab ja immer ein Ding, ne? Genau. Und da war das gerade das Jahr irgendwie König der Löwen und Simba riesig, ne? Das ist ja so. Und dann standen die da immer mit dem Mikro, haben sie so ein Taschentuch und dann haben sie immer, haben sie immer angepriesen, was sie gerade haben. Zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir Alf, dieses Jahr haben wir Alf mit Brille. Weißt du, die haben dann ja wirklich so.
Das ist eine Weltsensation auf dem Plüschtiermarkt.
Ja, auf jeden Fall. Und dann, dann habe ich so irgendwie 50 Mark damals ausgegeben, das Ding nicht gewonnen. Und dann dachte ich mir, ey, ich gehe mal meinem Vater nochmal auf die Kirmes, ne? Ja, und dann bin ich mit meinem Vater ohne Scheiß zu dieser Losbude hin. Dann habe ich irgendwie für, weiß nicht, 12 Mark, 40 Lose oder so, gab da ja so Tütchen. Ja.
Wirklich?
Habe ich den Löwen gekriegt. Ey, mein Vater, den, und der hat sogar mal für auch Bekannte, die saßen mit dem am Tisch bei diesem Presseball, und dann sagte die Peggy war das, die sagte, so, Willi, mein Vater hieß Wilhelm, so, du ziehst für uns die Lose aber, ne? Ziehst für uns. Ey, zweiter Preis eine Kreuzfahrt. Ja, mein Vater war da, das war so sein, der war Magic Hands.
Magic Hands Polak, aber geil.
Ja, ja. Total.
Wo du gerade Magic Hands,
Was ich liebe immer ist.
Ich wollte noch eben kurz, wollte noch erzählen, wie das weiterging. Auf jeden Fall bin ich mit Pippa dann noch weiter beim Dom gegangen. Und dann waren wir auch an der Schießbude, so mit so Korken. Da packst du vorne ins Gewehr so Korken rein. Ey, und dann ich mach irgendwie, da ist dann so ein Typ, der ist, keine Ahnung, was so, sag mal, Anfang, Mitte 60, so einen komischen Hut auf, so Crocodile Dundee Hutartig, dann so Maske, klar, ne, so, und dann ich mach irgendwie 3 Schuss oder so.
Ja.
Und dann wollte Pippa, dann du schießt dann mit diesem Korken auf so einen Kreis, der auf so einem kleinen Ständer ist, und du musst den Kreis, den Ring abschießen, und sie wollte so ein Einhorn haben. Ja, also gehe ich so nicht in der Mitte der Schießbude, sondern links neben die Säule, hab dann in so einer Schale, da liegen da so 3 Korken, und dann muss ich in die falsche Schale gegriffen, aber sind überall 3 Korken drin, es ist also wurscht. Und ich war so ein bisschen hinter der Säule, und dann muss der Typ gedacht haben, was weiß ich, versuche ihn zu bescheißen.
Oh,
so, und ich mache den ersten Schuss, der geht natürlich daneben, und dann kommt das schon, ist schon so leicht so, ja, dann habe ich einmal geschossen, weil ich vergessen hatte, dass es mit Korken ist, ohne einen Korken vorne reinzuschicken, nachgeladen, geschossen, natürlich war ja kein Korken drin, also lade ich nochmal nach, pack den Korken rein, und das muss der Moment gewesen sein, wo er dachte, ich hätte schon einen anderen verfeuert und will mir jetzt noch zusätzlich, war aber sofort super gereizt. Und kam so, ja, was machen Sie da eigentlich da hinten? So, als hätte ich, müsste ich in der Mitte bleiben. Da waren aber gar nicht die Viecher, die die Kurze haben wollte. Was machen Sie eigentlich da hinten? Und was nehmen Sie denn da? Hier müssen, und dann aber sofort super gereizt. So, nimmst du diese, hier müssen Sie rausnehmen, hier. Und dann sage ich auch zu ihm, ja, ist doch scheißegal, ob ich die Korken hier rausnehme oder da. Am Ende sind es doch immer 3 Schuss. Ja, ist ja gar nicht. Und dann fing er an rumzumoppern. Die Kurze, die guckt mich, die kennt das ja schon von dem Alten. Mindestens aus dem Straßenverkehr. Aber ich natürlich, dann merkst du so einen Moment kurzer Hilflosigkeit, wo du denkst, wie verfahre ich jetzt? Und ich habe mich dann aber für Plan B entschieden, ihn anzurüpeln, und habe so die Korken gesagt, Alter, So, schieb dir doch deine scheiß Korken in den Arsch.
Hast du das auch gesagt, Frau Pippa?
Ja, ja.
Und was hat Pippa, die war, ja.
Ja, die war, die guckte so ein bisschen nach dem Motto, was geht denn hier jetzt ab? Und dann gebe ich ihm dann wieder sein dämliches Gewehr zurück. Aber was für eine absurde Situation. Du hast doch auch so ein scheiß Gewehr mit einem Korken vorne drin.
Ja, aber
du denkst
ich weiß,
auch, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann, dass er zum Gewehr greift und auf mich schießt mit Korken?
Das ist eben das Leben von dem Typen, ja. Aber gleich so ein Misstrauen unterstellen.
Ja, aber auch so eine Aggression, ja,
und
vor allen Dingen sofort.
Und wahrscheinlich warst du der Einzige gerade an dem Stand, weil da gerade niemand
kam
war.
Dann, es kam dann noch jemand dazu, der rein optisch mit seinem Kind, sagen wir mal, jetzt den durchschnittlichen AfD-Wähler sehr triggern würde. Aber der, der gerade frisch dazu kam, sagte, hey komm, wir gehen besser wieder hier. Dann nahm so seine Tochter und dachte, jetzt guck dir die Kartoffeln an, wie sie hier gerade durchdrehen. Das ist mir zu unsicher geworden.
Aber es erinnert mich an, als wir auf dem Heimweg waren von diesem tollen Restaurant, da haben wir auch noch drüber geredet, Das erinnert mich an diese Leute, die nicht zurückgrüßen, dieser Typ.
Ja.
Wir sprachen ja drüber, wie absurd das oft ist, dass man ja einfach grundsätzlich, wenn man in einen Fahrstuhl reinkommt und da sind dann irgendwie Leute drin, morgens im Hotel, dann sagt man ja guten Morgen.
Ja, ne?
Also wie man, oder guten Abend oder hallo.
Genau.
Einfach
genau.
So wie man so.
Exakt.
Und, 90% in Deutschland immer Silence.
Ja, ja.
Wahnsinn, also du kriegst nicht zurück.
Ja.
Und dann, obwohl du eigentlich nur normal, Stanni-mäßig höflich sein wolltest,
genau,
fühlst du dich dann plötzlich schuldig oder schlecht, als ob du, also finde ich, was,
also bist du der Verrückte?
Als ob du die, ja, als ob du die angegriffen hast und die Ruhe hier geschossen, nur weil du einfach nur gesagt hast, guten Morgen.
Wie konntest du es wagen, die Leute freundlich zu begrüßen?
Ja, und was ich hatte ich war jetzt gerade so am letzten Wochenende in Bad Saro in so einem Hotel und da war das dann auch so, komme so ein Ehepaar entgegen, ich so, morgen, gucken mich einfach so an. Und dann sehe ich aber hinter mir kam ein anderes Ehepaar, die ähnlich eben aussahen wie die.
Ja.
Und dann sagten die anderen zu denen, morgen. Und die so, morgen. Und du denkst so, ey, und du willst eigentlich zurückgehen und sagen, ey.
Ja.
Aber dann denkst du, bist du jetzt der Kleinkarierte, der Pisser, der Ficker?
Ja.
Und macht die Antwort man natürlich. Ist ja.
Ja, natürlich. Ja, ja, aber die Erfahrung mache ich auch immer wieder, dass du Leuten habe ich auch die Tage in einem Hausflur, in einem fremden Hausflur gehabt. Da ist dann auch eine Mutter mit ihrem Kind und ich komme dann in dieses Haus in den Flur und passiere sie, um zum Fahrstuhl zu gelangen. Also guckst du dir an und sagst, hallo, kein Wort. Und dann gehe ich aber auch weiter. Das ist natürlich auch schon so eine beginnende Altersrenitenz, dass ich dann einfach weiter monologisiere. Also ich begegne ihr, ich sage, hallo. Sagen nichts und ich gehe weiter. Ja, das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Dass ich da
lustig, das habe ich, schwöre, mein Gott, das mache ich teilweise. Da habe ich es jetzt nicht gemacht, aber das mache ich manchmal auch. Dann fange ich auch an so selber mit. Ja, das war wirklich echt uncool von dir, dass du einfach Hallo gesagt hast. Und so, ey, hör bitte damit auf. Also wie so ein Wirrer, der
genau,
sich vor sich
exakt,
hält.
Genau.
Ja. Jetzt sind wir schon am Ende wieder angelangt. Das ging wirklich schnell heute,
Das
oder?
Ging tatsächlich wirklich sehr schnell. Nächste Woche müssen wir auch unbedingt mal darüber reden. Ich habe in der Bunden vor 2 oder 3 Wochen gesehen, dass Axel Milberg und seine Frau viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben und konnten, glaube ich, nicht schnell genug die Bunte anrufen, um das nochmal zu dokumentieren.
Da habe ich aber auch noch eine Geschichte. Ich habe auch einen entfernt Bekannten, der auch Fotos zu Hause mit ein paar Leuten gemacht hat, die er kurz untergebracht hat. Und, genau, das war die 5. Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Micky Beisenherz, mit mir, Oliver Polak. Und wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende.
Seid freundlich,
und
auch immer anlasslos. Anlasslos freundlich sein ist gar nicht so schwer.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!